Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Endlich kommt der Sommer, endlich wieder Urlaub und wenn es euch so geht wie mir oder vielen anderen, dann bucht ihr manchmal eure Trips recht spontan oder denkt euch, die Unterkunft schaue ich mir dann hier an, der Zug geht vielleicht an dem Tag und bucht relativ spontan. Dann kommt aber manchmal die Realitätswatsche bei den Preisen. Irgendwie ist es immer anders. Wenn ich an dem Tag schaue, kriege ich den Preis angezeigt, dann wieder den. Und wenn ihr das auch so seht wie ich, dann seht ihr höchstwahrscheinlich ein Dynamic Pricing, also eine dynamische Preisentwicklung. Und das sieht man bei Hotels, bei Zügen, Flügen, bei allem, was man so bucht, aber auch bei Waren oder bei verschiedenen Dienstleistungen auch manchmal. Worum es sich dabei handelt und wie wir Dynamic Pricing besser verstehen, das werde ich heute mit Shirin Forstner besprechen. Sie ist Direktorin bei Strategy End, der globalen Strategieberatung im PwC-Netzwerk. Sie berät Händler und Konsumgüterunternehmen in ihrer digitalen Transformation. Hallo Frau Forstner, vielen Dank fürs Kommen.
Guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung, für die Zeit und auch das Vertrauen, das Sie mir da entgegenbringen. Ich freue mich riesig.
Bevor wir aber loslegen, hier noch ein Hinweis an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr uns gerne hört, dann lohnt es sich auf jeden Fall, uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört, zu abonnieren. Dann seid ihr auch die allerersten, die eine neue Folge von uns hören können. Frau Forstner, worüber sprechen wir bei Dynamic Pricing eigentlich?
Dynamic Pricing ist ein Ansatz, den Unternehmen wählen, indem sie die Preise je nach sich ändernden Marktbedingungen oder Marktentwicklungen ganz stark variieren, nämlich genau um Angebot und Nachfrage in Balance zu bringen. Das heißt, Dynamic Pricing hat drei Charakteristika. Preisänderungen sind sehr häufig, die basieren auf ganz unterschiedlichen Faktoren und sie sind höchst automatisiert.
Und warum wenden Unternehmen diese Strategie an, also für die Bepreisung zum Beispiel ihrer Dienstleistungen oder eben, wie es viele kennen, Urlaube, also Hotels, Züge, Flüge und so weiter? Was bringt denen das?
Also wenn man sich mal im Gegensatz zum statischen Pricing ansieht, auch dieses kommt mit großen Nachteilen oder ist auch kein Allheilmittel, weil in der Realität sind nicht alle Kunden und nicht alle Kaufsituationen gleich. Die statischen Preise mimiken aber diese grundsätzlich gleichen Bedingungen. Und so kann es auch sein, dass für Kunden ein sehr frustrierendes Ergebnis dabei auch bei statischen Preisen rauskommt. Zum Beispiel, wenn ihnen der Zugang zu Produkten oder Dienstleistungen komplett verwehrt wird. Das kann sein, weil ein statischer Preis ein sehr hoher ist und demnach unerschwinglich oder das Produkt oder die Dienstleistung unerschwinglich wird. Und gleichzeitig gilt es auch bei Angeboten oder bei großen Schnäppchen, wenn man dann in der Schlange steht und erst recht wieder keinen Zugang hat zu diesen sehr günstigen Produkten. Und das Dynamic Pricing ermöglicht es dann, den Unternehmen diesen Zugang in eine breitere Masse zu ermöglichen, gleichzeitig sofort auf Marktbedingungen einzugehen und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ich habe jetzt vorhin über Züge, Flüge und so weiter gesprochen, also eher im Urlaubskontext. In welchen Bereichen begegnen wir denn am ehesten dynamischen Preisen?
Das ist überall dort, wo es zu starken Nachfrageschwankungen kommt. Und das ist auch keineswegs ein neues Phänomen. Das kennen wir schon sehr, sehr lange. Denkt an Versicherungen, die Risikoprofile in ihre Preise einberechnen. Aber auch bei Banken, wenn es um Kreditwürdigkeit und Marktbedingungen geht. Deutlich mehr Dynamik kam dann in den 1980ern rein, als die ersten Fluggesellschaften ihre Preise dynamisch gestaltet haben. Und auch heutzutage ist es, wenn es um Reisen geht, noch sehr, sehr häufig, nicht nur bei Fluggesellschaften, auch bei Hotels oder bei Online-Reiseplattformen wie Booking oder Expedia. Wenn es um Fortbewegung geht, also Ridesharing zum Beispiel oder auch Autovermietungen, wenden diese an. Entertainment, gerade bei Konzerttickets oder Veranstaltungen merken wir das sehr stark. Und immer mehr auch im Handel, im Online-Handel insbesondere, auf E-Commerce-Plattformen wie Amazon oder eBay. Und ein sehr positives Beispiel im Lebensmittelbereich, nämlich dann, wenn die Preise in Richtung Verfallsdatum angepasst werden, damit man weniger Verschwendung hat.
Sie haben gerade gesagt, das ist kein neues Phänomen, also wir kennen das schon recht lange. Jetzt ist es doch heute so, dass die dynamische Preisentwicklung auch oft etwas mit einer Technologie dahinter zu tun hat, also mit künstlicher Intelligenz, Algorithmen. Und das klingt ja doch recht neu. Was genau hat jetzt die dynamische Preisentwicklung von heute, sagen wir, mit der künstlichen Intelligenz zu tun?
Genau. Grundsätzlich ist die dynamische Preisentwicklung basiert auf sehr unterschiedlichen Technologien. Im Backend sozusagen, also im Rechenzentrum des Ganzen, bilden die Algorithmen die Basis dafür. Algorithmen kann man sich so vorstellen wie ein Kochrezept. Man hat Zutaten, man folgt einer klaren Regel, also dem Rezept selber, und kommt dann zu einem Ergebnis. Da gibt es verschiedene, die man verwendet zum Sortieren, zum Suchen, die kennen wir ja schon sehr lange, oder auch zum Verschlüsseln. Und die künstliche Intelligenz ist dann eine spezifische Gruppe an Algorithmen oder basiert auf diesen. Und insbesondere der Teilbereich innerhalb künstlicher Intelligenz des maschinellen Lernens ist sehr relevant für dieses Dynamic Pricing. Weil dieses lernt aus Daten, es erkennt Muster und Zusammenhänge und macht darauf basierend dann Vorhersagen und hilft bei der Entscheidungsfindung. Also es hilft, diese Preisoptimierung zu automatisieren. Und neben dem Rechenwerk oder den Modellen müssen natürlich auch weitere Voraussetzungen auf der technischen Seite gegeben sein, damit man Dynamic Pricing überhaupt anwenden kann. Da denke ich an ERP-Systeme, die die Finanz, aber auch entlang der Lieferkette die Daten integrieren und auch die Kundendaten dementsprechend mit in diesem Datenfluss haben. Da gibt es Cloud Computing, das uns jetzt insbesondere ermöglicht, solche sehr rechenintensiven Anforderungen zu skalieren. Also man geht weg von einzelnen Servern, die jeder einzeln betreibt, hin zu sehr schnell skalierbaren und dementsprechend auch jetzt nutzbaren Technologien. Und bei all diesen doch sehr komplexen oder sehr wenig durchsichtigen Schritten, die im Hintergrund verlaufen, darf man auch nie das Frontend vergessen. Also das, wo dann wirklich der Endkonsument mit dem Preis interagiert, also wo er diesen lesen kann. Das sind zum Beispiel auch digitale Preisschilder im stationären Handel. Das ist alles, was man auf der Webseite sehen kann. Oder könnte auch ein Bildschirm am Würstelstand sein.
Und folgt das immer einem gleichen Schema oder gibt es da verschiedene Modelle? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, bei Urlauben ist es ja vielleicht so, die Leute denken sich vielleicht im Winter an Regentagen, dass sie sich einen Sommerurlaub buchen. Und ja, wenn es schön ist draußen, dann wird vielleicht auch mehr gebucht. Also wie schaut es da aus?
Dynamic Pricing, das ist sehr, sehr individuell. Je nach Branche unterschiedlich, je nach Produkt, Zielmarkt, aber auch der Unternehmensstrategie, wie sie sich positionieren möchte. Und diese Faktoren, die bedingen dann wiederum, welche Variablen für die Preisbildung am relevantesten sind, wie diese gewichtet werden, aber auch auf welche Daten man denn generell Zugriff hat. Das ist also ein sehr, sehr multivariates Thema oder Problem, wo man durch klassische Analytik sehr, sehr oft an die Grenzen kommt und deswegen auf die wahrscheinlichkeitsbasierte, stochastische Analyse geht, wo dann maschinelles Lernen zum Spiel kommt. Die Kunst besteht also darin, die richtigen Algorithmen zu finden für diesen jeweiligen speziellen Anwendungsfall.
Und da ist es ja eigentlich doch auch wichtig, dass man Daten hat von den Personen, die Dinge kaufen oder Dinge buchen. Heißt das jetzt, wenn ich meine Daten nicht teile und anonym surfe, was ja viele Menschen auch heute vermehrt machen, weil sie einfach nicht mehr überall alles preisgeben möchten von sich, heißt das, wenn ich anonym surfe, dann entgehe ich dem Dynamic Pricing? Dann merkt vielleicht keiner, wo ich gerade bin, wie mein Buchungsverhalten ist. Kann ich dem entgehen? Ist das so richtig?
Das kommt ganz auf die Art der Dynamik an. Ich nehme mal ein Beispiel des wettbewerbsbasierten Preises. Dieser hängt total von den Preisen der Konkurrenz ab und ist völlig unabhängig davon, wer denn jetzt gerade einkauft, also wer der Kunde ist. Das ganz Gleiche gilt auch für zeitliche Faktoren. Also wann die Buchung stattfindet, ist auch unabhängig vom jeweiligen Kundenprofil. Wenn man jetzt an anonym surfen denkt, dann denken ganz viele an, ich erstelle mir kein Profil, ich logge mich auch nicht ein, gebe keine personenbezogenen Daten preis von mir. Aber auch ohne diese personenbezogenen Daten können anonymisiert Rückschlüsse auf Kaufverhalten stattfinden. Zum Beispiel, wenn man ein gewisses Suchverhalten an den Tag legt, wenn man je nach Webseite oder auch Unterseite mehr oder weniger lange sich darauf gerade befindet und auch wie man interagiert, also wo man sich in die unterschiedlichen Produktdetails zum Beispiel auch reinklickt und reinliest. Und allein durch diese Interaktionsdaten, hängen jetzt nicht mit den persönlichen Daten zusammen, aber allein daraus kann man schon Rückschlüsse ziehen, welche Kundenkategorie denn da jetzt gerade online tätig ist. Und darauf basieren dann wieder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese Kategorisierung und diese Bepreisung vornehmen.
Und gibt es noch andere typische Parameter beim Buchen? Also man kennt ja auch eben diese Early-Bird-Angebote, Off-Peak-Angebote, wo man sich ja früher oder auch jetzt immer wieder denkt oder gedacht hat, das muss ich wahrnehmen, so ein Angebot, weil sonst wird es eben teurer. Also so früh wie möglich buchen oder eben solche Last-Minute-Schnäppchen gibt es ja auch immer wieder.
Genau. Ich glaube, gerade beim zeitbasierten Pricing gelten diese Parameter sehr wohl noch, nämlich möglichst früh dran zu sein, wo die Nachfrage noch nicht so hoch ist, also Early-Bird-Angebote, oder ganz im Gegenteil dazu, auf den letzten Abdruck, wo die Unternehmen Verfügbarkeiten noch zu einem niedrigeren Preis dementsprechend füllen möchten, also Last-Minute, aber dann leider mit oft eingeschränkter Flexibilität, dass man halt nicht mehr das seine höchsten Prioritäten bekommt. Eine andere Möglichkeit ist, dass man direkt nach Hauptkonsumperioden wie Weihnachten, Valentinstag, Muttertag, danach Käufe tätigt, weil dann die Nachfrage dementsprechend auch generell wieder nach unten geht. Oder für einen Zeitraum, der insgesamt nicht so stark nachgefragt wird. Das denke ich an Randzeiten oder an Vor- oder Nachsaison.
Jetzt ist es ja doch so, dass dieses Dynamic Pricing ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Also so, wie man jetzt dran denkt. Dabei gibt es auch Unternehmen, die versprechen ihren Kundinnen und Kunden ja doch echte Schnäppchen, dadurch, dass sie das Dynamic Pricing anwenden. Dann gibt es aber auch wieder andere Stimmen, die kritisieren, dass die Preise relativ dreist werden bei sehr hoher Nachfrage. Also was stimmt jetzt? Gibt es nur Nachteile für Endkonsumentinnen und Konsumenten oder auch eben Vorteile durch die dynamischen Preise?
Das gilt sowohl als auch, also sowohl Vor- und Nachteile für jeweils Endkonsumenten und Unternehmen. Da starten wir mal mit den Vorteilen für die Endkonsumenten. Wir profitieren sehr, sehr oft von der Kaufbereitschaft von anderen Kundensegmenten. Ich denke da zum Beispiel an Geschäftsreisende, die sehr kurzfristig und auch mit sehr flexiblen Tarifen, wenn wir jetzt beim Reisebeispiel bleiben, buchen, dadurch höhere Preise in Kauf nehmen. Von diesen werden dann auch geringere Preise für andere Kundengruppen mitfinanziert insgesamt. Das heißt, man kann da sehr wohl auch profitieren. Ein weiteres Beispiel ist wirklich personalisierte Angebote oder wenn man schon sehr loyaler Kunde ist, dann bekommt man auch Rabatte oder Zugang zu speziellen Produkten, also zu neuen Kollektionen zum Beispiel. Abverkäufe bei niedriger Nachfrage, die kommen dann auch insbesondere beim Dynamic Pricing zu tragen, weil es eben sehr schnell auch auf diese geringere Nachfrage reagiert und man dann da dementsprechend zuschlagen kann. Und bei meinem früheren Beispiel, wo es um diese lange Schlange ging, wo man dann erst recht nicht seinen Kauf tätigen kann, da verbessert es natürlich insgesamt diesen Zugang zu Produkten und Dienstleistungen. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass ein Unternehmen insgesamt einen betriebswirtschaftlichen Erfolg dadurch auch verbessern kann, dann springen da auch bessere Produkte und Dienstleistungen für den Kunden raus.
Welche Nachteile haben wir da noch?
Die kann man grundsätzlich in drei Teile gliedern. Das sind zum einen die Preisschwankungen selbst. Also wenn dann das sehr, sehr schwer wird für einen Kunden überhaupt zu planen. Also wann tätige ich den Kauf? Wie kann ich das auch für mich dann verbessern? Zweitens ist die Intransparenz. Also das Dynamic Pricing, haben wir ja vorhin gerade besprochen, ist doch sehr komplex, basiert auf ganz unterschiedlichen Faktoren und ist dadurch sehr, sehr undurchsichtig. Wie kommt es zustande? Und das Dritte ist die mangelnde Gleichbehandlung, gerade wenn ein und dasselbe Produkt oder die Dienstleistung für unterschiedliche Kunden zu einem unterschiedlichen Preis angeboten wird.
Jetzt wollen wir gleich nochmal genauer wissen, was wir tun können, vielleicht bei einzelnen Unternehmen, wenn wir etwas buchen. Und das besprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Vielen Dank und bleibt dran.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und welche Vor- und Nachteile sehen wir jetzt noch für Unternehmen?
Ich starte wieder mit den Vorteilen. Da geht es wirklich um die schnelle Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen und auch Wettbewerberpreise. Also man generiert dadurch als Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig geht es um eine verbesserte Kundensegmentierung und dadurch personalisierte Preisstrategie. Das Ganze kommt dann mit einem positiven Einfluss auf den Umsatz. Dadurch, dass man die Kaufbereitschaft zu unterschiedlichen Zeiten durch unterschiedliche Kunden jeweils nutzt. Und klammern wir mal die Kosten aus, aber demnach hätte es dann auch einen positiven Einfluss auf den Gewinn, also das Endergebnis. Und dadurch, dass man je nach Nachfrage das Ganze balanciert, kommt es auch zu einer Steigerung der Auslastung insgesamt. Also man möchte ja möglichst leere Flugzeuge zum Beispiel vermeiden und füllt dementsprechend auf. Oder auch wenn ich an Händler und Konsumgüterhersteller denke, dass man dementsprechend sein Inventar gut managt, also keine leeren Lager hat, aber dementsprechend auch keine Überbestände.
Es ist ja so bei Uber zum Beispiel oder Airbnb, da wissen wir, dass die Faktoren wie Wetter, Verkehr, die Saison oder vielleicht auch der Standort der buchenden Person Auswirkungen auf die aktuellen Preise hat. Was sind denn Parameter zu Dynamic Pricing, die man wissen sollte, wenn man bucht oder wenn man eine Konsumentin oder ein Konsument ist?
Einzelne hatte ich jetzt schon ein bisschen erwähnt in meinen Beispielen, aber ich gebe jetzt gerne nochmal einen generellen Überblick und ergänze dann auch dementsprechend. Und dabei starte ich mit der größten Einheit und gehe dann jeweils in die Spezifika. Die wirtschaftlichen Indikatoren generell, also Inflation, Wechselkurse, aber auch Konjunkturprognosen, die haben auch einen Einfluss. Gleich wie Branchentrends, wie technologische Entwicklungen oder auch regulatorische Veränderungen, die dann einen Einfluss haben. Die nächst kleinere Einheit, der Markt, den wir da betrachten, da geht es insbesondere um Nachfrageprognosen oder auch die Wettbewerbsanalyse, also welche Preise dann wirklich die Konkurrenz auch bietet. Dann schauen wir uns das Unternehmen speziell an oder das Produkt. Da geht es um die Kostenstrukturen, also wie viel kostet denn das Produkt herzustellen oder die Dienstleistung anzubieten. Aber auch Verfügbarkeiten wie Lagerbestände und Produktionskapazitäten, die man möglichst optimiert nutzen möchte. Dann geht es uns um die Kundendaten. Kaufhistorie zum Beispiel, also wie war die frühere Interaktion? Was sind Gewohnheiten, Präferenzen? Was ist auch die geografische Lage, also wo wird dieser Kauf getätigt? Und gleichzeitig auch, werden da Volumenspreise oder Rabatte gewährt in spezifischen Fällen? Dann gibt es zeitliche Aspekte, also den Zeitpunkt der Buchung, je früher haben wir vorhin gehört, versus Last-Minute-Buchungen, auch saisonale Schwankungen und die spezifische Uhrzeit, wenn man jetzt von Ridesharing zum Beispiel ausgeht. Und auch das Wetter als ein sonstiger Faktor kann da mit einbezogen werden. Da war genau das gute Beispiel schon in der Einleitung mit an Regentagen einen Flug in die Sonne buchen. Da könnten gegebenenfalls auch mehrere andere Konsumenten auf die gleiche Idee kommen und dadurch die Nachfrage erhöhen.
Was sind jetzt ein paar Hacks vielleicht für unsere Endkonsumentinnen und Konsumenten, um das Dynamic Pricing vielleicht für sich auch ein bisschen austricksen zu können? Gibt es da etwas?
Basierend auf den jetzt gerade zuvor genannten Parametern könnte man überlegen, welche treffen denn jetzt gerade zu und könnte ich den einen oder anderen vermeiden? Ich gebe ein paar Beispiele. Dieser zeitliche Aspekt, also dass man eben nicht genau an diesem Regentag seinen nächsten Sommerurlaub bucht, sondern dann sich dessen bewusst wird, da könnte die höhere Nachfrage sein und dann dementsprechend diese Kaufentscheidung nochmal an einen anderen Zeitpunkt setzen. Location ist auch ein spannender Fall. Ich war erst kürzlich in den Niederlanden und hatte da vor Abflug nochmal die Chance, meine nächste Reise durchzuplanen und zu recherchieren. Und da hat es mir auch um ein Vielfaches höhere Preise angezeigt, als dann wieder zurück in Österreich. Also auch da dann seine Kaufentscheidung dann dementsprechend wirklich auch bewusster zu treffen. Zahlungsbereitschaft ist ein weiteres Beispiel. Da kommt es häufig auch auf das Endgerät an, das man verwendet. Weil das Endgerät wird als Kriterium für die Ermittlung von Zahlungsbereitschaft bei manchen herangezogen. Und deswegen auch gerne mal ein bisschen mit unterschiedlichen Endgeräten recherchieren und Preise vergleichen. Und das Dritte ist das Kaufverhalten und damit seine digitalen Spuren im Internet etwas zu limitieren. Das kann man machen, indem man seinen Browserverlauf oder Cookies und einen Cache regelmäßig leert, inkognito surft oder auch mittels VPN-Verschlüsselung Preisvergleiche zieht.
Ja, das Beispiel hat mir gefallen mit den Niederlanden. Ich hatte einen ähnlichen Fall mit einem Freund gemeinsam, der in London wohnt und ich eben in Wien. Und wir haben gemeinsam einen Airbnb gesucht und er hatte dann tatsächlich einen höheren Preis als ich. Und wir haben aber eigentlich fast zur gleichen Zeit geschaut. Das hat mich auch sehr verwundert. Was bringt dieses Konzept den Unternehmen jetzt wirklich, wenn sie zum Beispiel an einem Standort der Person einen höheren Preis anzeigen, der anderen Person an dem Standort den Preis? Gibt es da nur Vorteile für das Unternehmen wie maximalen Gewinn oder gibt es da auch viele Risiken?
Genau, also Dynamic Pricing hat grundsätzlich das Potenzial, dass Unternehmen dadurch mehr Geld erwirtschaften, gleichzeitig aber auch den Zugang zu ihren Produkten oder Dienstleistungen erweitern und Kunden zufriedener machen, in dem Sinne, dass man auch Schnäppchen eben landen kann. Und zufriedene Kunden, die kommen ja vielfach wieder. Und auf der Nachteils- oder auf der Risikoseite für Unternehmen, da stecken natürlich so Dinge drinnen wie die Verbraucherreaktionen. Also wenn Preisveränderungen als ungerecht oder ausbeuterisch empfunden werden, dann kann es dadurch auch zu einem langfristigen Schaden für die Marke kommen. Dann gibt es auch eine Komplexität und auch Kosten, überhaupt das ganze System umzusetzen. Und auch die Wahl des richtigen Modells, also worauf basiert man denn jetzt für seinen spezifischen Fall? Die Faktoren, welche zieht man da heran? Es hat das Potenzial für einen Preiskrieg mit anderen Wettbewerbern. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Spirale nach unten, wo sich jeweils die Konkurrenten nach unten unterbieten in ihrer Preisbildung und das dann insgesamt den Markt schädigt. Und auch rechtliche und ethische Überlegungen spielen da eine sehr, sehr große Rolle hinsichtlich Preisdiskriminierung und Transparenz, die man doch schaffen möchte.
Ja, apropos Preisdiskriminierung, also wie weit darf ein Unternehmen da wirklich gehen bei den Preisen? Wo ist auch die Grenze nach oben? Also gibt es da etwas, was Unternehmen da noch nicht mehr dürfen?
Für mich ist dynamische Preisbildung ein Werkzeug, das zwischen beiden Seiten des Marktes, also zwischen Unternehmen und Konsumenten steht und dementsprechend ihre Aktionen koordiniert, dadurch, dass es Indikationen gibt. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es weder der einen noch der anderen Seite gehört als solches, als Werkzeug. Es ist zwar wahr, dass Unternehmen die Preise festlegen, aber gleichzeitig steht es den Kunden frei, diese anzunehmen oder auch abzulehnen. Und deswegen stehen sich Unternehmen auch sehr, sehr schweren Fragen gegenüber, wenn es um dieses System geht. Nämlich, wie teuer ist denn zu teuer? Wann kommt es gegebenenfalls zu einer langfristigen Schädigung? Und wie hoch können solche einzelnen Preisänderungen denn sein? Also wie elastisch ist das Ganze? Wo ist denn auch die Linie zwischen Differenzierung und Diskriminierung? Und diese Fragen, die gilt es wirklich zu beantworten, pro Unternehmen individuell und dann im besten Fall auch in den Algorithmus einzubetten, dass das jeweils mit berücksichtigt wird. Und wie das Dynamic Pricing selbst, ist auch diese Obergrenze sehr, sehr abhängig von der Branche, in der agiert wird, von dem Produkt, der Dienstleistung, der Unternehmenspositionierung, aber auch dem Referenzpreis, den jeder individuelle Kunde hat und auf Basis dessen die Kaufentscheidungen getroffen werden. Also zusammenfassend, auch für diese Obergrenze gilt es ganz, ganz viel zu beachten.
Ja, vielleicht zu guter Letzt, also wie können wir uns das jetzt für die Zukunft vorstellen? Wo entwickeln wir uns denn hin? Wird es irgendwann überall dynamische Preise geben? Werden wir irgendwann überall die digitalen Schilder sehen, wo sich der Preis plötzlich ändert?
Dynamische Preisgestaltung ist ja dann erfolgreich, wenn sie sowohl langfristig die Interessen der Unternehmen, aber auch die der Kunden jeweils bedient. Das heißt, Dynamic Pricing macht dann Sinn, wenn es eine bessere Alternative zu statischen Preisen ist, wie anfangs kurz erwähnt. Gleichzeitig ist es aber auch ein wichtiger Teil, dass es zur Kundenorientierung beiträgt. Also der Kunde steht eigentlich trotzdem immer noch im Zentrum und deswegen ist Kundenakzeptanz eine Voraussetzung dessen. Und diese Kundenakzeptanz, die hängt ja auch mit ganz vielen psychologischen Faktoren zusammen. Also empfindet man sowas noch als fair, wenn man an einem Tag den einen Preis oder am nächsten einen viel, viel höheren sieht oder wenn man nebeneinander sitzt und plötzlich unterschiedliche Preise angezeigt bekommt. Es ist vielfach ein Geben und Nehmen, wenn man dadurch auch einen Vorteil erhält als Kunde. Zum Beispiel, wenn man das Fitnessstudio für eine monatliche Kündbarkeit einfach für einen höheren Preis akzeptiert, aber dadurch Flexibilität erhält, dann ist es auch so ein Faktor, der damit reinspielt. Gleichzeitig auch Transparenz. Also für die Kunden ist es sehr wichtig, auch zu wissen, es handelt sich gerade um Dynamic Pricing. Da arbeiten viele Unternehmen auch schon mit so einem Preisradar, der anzeigt, ist es jetzt gerade hoch. Man kann sich so auch so fast wie so einen Alarm stellen, der dann sagt, jetzt werden die Preise gerade geringer. Also dass man auch den Kunden da mitnimmt auf diese Reise der Dynamik und da ihn auch profitieren lässt entlang dessen. Und zu allerletzt dann auch die Nachvollziehbarkeit. Ein Beispiel, was es mir eigentlich sehr gut transparent gemacht hat, ist, für Studenten oder auch Pensionisten ist diese Dynamik oder diese unterschiedliche Preisgestaltung ist für uns alle ja eigentlich schon immer gegeben und das hinterfragt jetzt auch niemand. Also, dass man auch wirklich sicherstellt, dass das nachvollziehbar ist, welche Preise für wen gelten. Insgesamt sind also die technologischen Möglichkeiten gegeben. Es ist grundsätzlich alles da, was man braucht für das Dynamic Pricing, jetzt gilt es abzuwägen in jedem Individualfall, ob, in welchem Ausmaß und mit welcher konkreten Ausgestaltung, mit welchen Faktoren das dann strategisch Sinn macht. Und darauf basierend geht es dann in eine sehr komplexe Umsetzung im Unternehmen als Teil von einer digitalen Transformation. Und das ist auch das, wo ich dann in meiner täglichen Arbeit ansetze, um insgesamt den Unternehmen durch diese Omnichannel-Transformationen, um sie da erfolgreich zu machen, damit sie im Endeffekt auch ihren Endkunden über alle Kanäle hin das beste Service und die besten Produkte dementsprechend anbieten können.
Wir nehmen also mit, man sollte auf jeden Fall bewusster buchen, sich vielleicht auch überlegen, welcher Tag ist heute und kann ich vielleicht auch morgen etwas buchen. Und Dynamic Pricing heißt nicht nur, dass wir vielleicht teure Preise angezeigt bekommen, sondern auch, dass wir Schnäppchen vielleicht leichter bekommen oder dass es uns bewusster ist, wann es Schnäppchen geben könnte. Für Unternehmen ist es einfach wichtig, die Kundinnen und Kunden mitzunehmen und nicht das Vertrauen von ihnen zu verlieren. Vielen Dank, Frau Forstner, für Ihren Besuch bei uns im Studio, für die Erklärung zum Dynamic Pricing.
Ich sage herzlichen Dank für die Einladung.
Und ich hoffe, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt euch da auch viel mitnehmen können für euren nächsten Urlaub, für eure nächste Reise. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass auch diese Folge euch sehr gut gefallen hat. Und wenn sie euch wirklich sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfiehlt und gebt uns auch sehr gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback und Fragen schickt ihr bitte am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber.
Und gemeinsam sind wir Serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien.
Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.
Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul.
Und zerlegen die neueste Marvel-Serie.
Wenn nötig.
Serienreif, euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Yeah.